D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Katrin Ohlendorf. Heute die neue Tuberkulose, Wiederkehr der Weißen Pest von Stefan Ehlers. Was haben Ho Chi Minh, Charles Bukowski und Frédéric Chopin gemeinsam? Na? Was klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Alle drei hatten mit Tuberkulose zu kämpfen. Tuberkulose, auch als TBC oder Schwindsucht bekannt, klingt in unseren Ohren wie ein Wort aus vergangener Zeit, ein Begriff aus der Literatur. Tolstoi, Dumas, Mann, Kafka, das sind nur einige, die Tuberkulose literarisch verarbeitet haben. Hierzulande ist die Krankheit, übrigens eine bakterielle Infektionskrankheit, heute tatsächlich kein großes Problem mehr. Dem Robert-Koch-Institut wurden 2009 knapp 4.500 Tuberkulosefälle gemeldet. Die Zahlen sind seit Jahren rückläufig, derzeit allerdings langsamer als früher, das muss dazu gesagt sein. Kein Grund zur Panik also, aber auch kein Grund für eine Entwarnung. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist mit dem Tuberkuloseerreger infiziert. Pro Jahr erkranken noch immer weltweit mehr als 9 Millionen Menschen daran und 1,7 Millionen sterben an der Krankheit. Das sind im Schnitt 4.700 Menschen pro Tag. Und immer mehr Menschen erkranken an sogenannten multi- oder extrem resistenten Erregern, denen mit Antibiotika teilweise gar nicht mehr beizukommen ist. Das gilt im Übrigen auch für einige EU-Länder, also ist die Krankheit nicht so weit weg von uns. Der Biomediziner Stefan Ehlers befasst sich unter anderem mit der Ausbreitung und den Bekämpfungsmöglichkeiten von Tuberkulose. Seit 2007 ist er Professor für molekulare Entzündungsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Seit 2008 leitet er den Bereich mikrobielle Entzündungsforschung am Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften im Forschungszentrum Borstel. Im Jahr 2009 übrigens erhielt er den ersten Hamburger Wissenschaftspreis für seine Forschungen zur multi- und extremresistenten Tuberkulose. Am 24. Oktober 2011 sprach er im Deutschen Museum München über den aktuellen Stand in Sachen Tuberkulose, also deren Ausbreitung, Vorbeugung, Verlauf und Therapie. Einen besonderen Schwerpunkt legte er dabei auf die neuen Erreger. Der Vortrag fand im Rahmen der Münchner Wissenschaftstage statt und war eine Kooperation des Forschungszentrums Borstel und der Leibniz-Gemeinschaft.
Die Tuberkulose ist eine Erkrankung, die es gibt, seit es die Menschheit gibt. Ich möchte aber heute nicht so viel Historisches erzählen. Das können Sie sicherlich in vielen Standardwerken und auch oben in der Ausstellung sich ansehen. Ich will ein bisschen darauf eingehen, was ist jetzt eigentlich neu oder warum habe ich das neue Tuberkulose genannt? Was hat sich eigentlich geändert in den letzten 10 Jahren? Natürlich werde ich darauf eingehen, wie viele Menschen wo, wie und warum daran erkranken, vor allen Dingen aber auch, warum sie an einer neuen Form der Tuberkulose erkranken. Ich muss ein bisschen darauf eingehen zwischendurch, warum man eigentlich erkrankt an dem Erreger Mycobacterium tuberculosis, wie die Infektabwehr in etwa funktioniert und möchte dann ein paar Ausblicke geben, wie wir den Erreger heutzutage besser diagnostizieren können und das ist aber wirklich Zukunftsmusik, zukünftig vielleicht auch besser therapieren können. Ich werde praktisch nicht über die Impfung sprechen, an irgendwas muss man aber so einem Thema auch mal sparen, weil es im Moment dort zurzeit noch keinen Durchbruch gibt. Die Tuberkulose, im Volksmund Schwindsucht genannt, ist eine chronisch auszehrende Lungeninfektion, Lungenentzündung. Es kann jeden treffen, alte, junge, immunsupprimierte, aber auch immungesunde, schwarze und weiße. Und die Symptome sind immer die gleichen. Es ist Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsverlust und vor allen Dingen natürlich der chronische Husten und die Brustschmerzen. Das ist hinreichend und unspezifisch. Also jemand, der über längere Zeit hustet, könnte ja auch ein Lungenkarzinom haben, aber das Wichtigste bei allen Ärzten ist immer einmal dran denken, dass es auch eine Tuberkulose sein könnte, gerade in den heutigen Zeiten. Das Wichtigste ist eigentlich, dass es nicht sehr dramatisch anfängt, nicht viel anders als eine total verschleppte Grippe, aber sehr, sehr lange anhalten kann, bis es sie zum Arzt treibt. Und wenn der kein Röntgenbild macht, das ist schon der erste größere Fehler bei der Verschleppung der Tuberkulose dann. Viele von Ihnen hier werden natürlich wissen, dass gerade bei in Kunst und Kultur und Musik die Tuberkulose immer so etwas glorifiziert wird. Menschen waren dort offensichtlich besonders kreativ, wenn sie tuberkulosekrank waren. Chopin hier auf seinem Totenbett einfach mal dargestellt. Sie kennen alle die Darstellung vom Zauberberg von Thomas Mann, wo es um eine Tuberkulose-Heilstätte geht. Ich habe hier für die Jüngeren unter Ihnen mal ein paar Sachen aufgemalt, die also jetzt nicht mit den Brontes und Catull und Voltaire und so weiter sind, sondern also mal andere Schriftsteller wie Charles Bukowski oder auch den Sänger Tom Jones. Ho Chi Minh war an Tuberkulose erkrankt, Hans-Dietrich Genscher. Also viele Menschen auch der Zeitgeschichte haben sich sehr lange mit der Tuberkulose gequält. Insgesamt ist es aber so, dass seit 1850, das ist die Zeit, Skala, die hier aufgezeichnet ist, die Tuberkulose in Europa und in USA eigentlich kein Problem ist. In allen westlichen Industrienationen gibt es einen stetigen Abfall der Tuberkulose-Inzidenz, das heißt der Anzahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose. Im Mittelalter war diese Erkrankung für etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Todesfälle verantwortlich. Und auch heute sind dieses immer noch etwa 7% aller Todesfälle weltweit. Aber sowohl die Einführung der Antibiotika als auch der Impfung mit BCG, da komme ich noch ein bisschen später darauf zu sprechen, hat keinen dramatischen Abfall in diesem grundlegenden Abfall gebracht. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass sich die Lebensbedingungen verbessert haben, die Menschen besser und nicht so eng miteinander zusammen wohnen, die Hygiene sich verbessert hat, die Ernährungssituation und damit auch die immunologische Situation sich verbessert hat. Es war also eigentlich kein Problem mehr und ist auch heute wirklich kein Problem in Deutschland. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Die Anzahl der Neuerkrankungen, das sind die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts, was ja die Epidemiologie der Erkrankungen oder alle Infektionskrankheiten in Deutschland erfasst, sagt eindeutig, dass die Neuerkrankung ist weiter runtergegangen auf unter 5.000 und es gibt nur 154 Tote. Das ist viel zu viel für eine solche Erkrankung. Trotzdem kann man hier, nun weiß Gott, nicht von irgendeinem Drama sprechen. Sie sehen auch, dass wenn man sich die Anzahl der Erkrankungen pro 100.000 Einwohner anguckt, gibt es nicht etwa ein Nord-Süd-Gefälle. Schleswig-Holstein hat hier die niedrigsten Zahlen und Hamburg hat die höchsten Zahlen. Bayern ist hier so in der Mitte, München dürfte aber deutlich hier drüber liegen zum Beispiel. Das weist darauf hin, dass wir es sehr viel mit importierten Erkrankungen zu tun haben, die nicht in der sozusagen autochthonen deutschen Bevölkerung vorkommen. Dort sind es meistens ja die alten Menschen, die erkranken oder waren es in der Vergangenheit. Jetzt sind es sehr häufig Migranten oder Menschen aus Krisengebieten, die die Tuberkulose mitbringen oder, wenn sie Krisengebiete besuchen, sich dort an der Tuberkulose anstecken. Weltweit ist die Situation wirklich eine ganz andere. Ich habe zwei Bilder mitgebracht von James Nachtwey, der durch die Welt gereist ist und in Tuberkulosestationen, wo Erkrankte liegen, die nicht mehr behandelbar sind, Fotos gemacht hat. Und die sind für mich immer sehr eindrücklich, weil sie nochmal vor Augen führen, wie es ist, dass weltweit wirklich alle 20 Sekunden praktisch ein Mensch an der Tuberkulose nach wie vor stirbt. Und es ist im Wesentlichen immer noch eine Erkrankung wie bei uns, nämlich eine, die vollkommen behandelbar und verhinderbar wäre, wenn nicht Folgendes weiter um sich greift. Vielleicht noch mal was ganz Allgemeines zur Todesstatistik. An der 7. Stelle der Erkrankungen, die zum Tode führen, steht die Tuberkulose nach wie vor. 10 Millionen Menschen erkranken neu jedes Jahr und es stirbt etwa ein Fünftel daran. Unter anderem sicherlich auch deswegen, weil es keinen wirksamen Impfstoff zur Prävention gibt, jedenfalls keinen Impfstoff zur Prävention der Lungentuberkulose. Komplikationen im Kindesalter sind nach wie vor sehr gut durch den Impfstoff BCG beherrschbar. Deswegen wird er auch weiter in Drittweltländern angewandt. Die Lungentuberkulose als sozusagen die epidemiologisch wirklich relevante Form der Tuberkulose, die wird dadurch nicht verhindert. Diese Bilder kennen Sie alle so aus verschiedenen Vorträgen oder Abbildungen. Da zeigt man durch so ein Farbkodierungsschema, wo die Tuberkulose häufiger vorkommt als woanders. Alles, was grün ist, zeigt, dass die Tuberkuloserate relativ niedrig ist. Was rot ist, zeigt, dass die Tuberkuloserate sehr hoch ist. Und gelb und orange liegen etwas dazwischen. Ich finde diese Form der Darstellung immer etwas einprägsamer, weil hier sozusagen die Last an Tuberkulose ins Verhältnis gesetzt wird zur Anzahl der Einwohner pro Raum. Das heißt, Sie haben hier immer noch die Länder in ihren Umrissen vorhanden. Sie werden aber größer, wenn die Inzidenz der Tuberkulose größer ist. Und hier sehen Sie, dass diese Länder dramatisch schrumpfen, weil es dort so wenig Tuberkulose gibt, aber Afrika und Asien eben dramatisch größer sind. Ein Punkt, worauf ich vielleicht am Anfang kurz zu sprechen komme, aber ansonsten heute praktisch gar nicht mehr, ist die Koinzidenz der Tuberkulose mit AIDS oder der HIV-Infektion. Vor 2 Wochen hat in einem ähnlichen Rahmen der Professor Hölscher hier aus München einen Vortrag gehalten, gerade auch über HIV und Tuberkulose in Afrika. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Überlappungen mit ihm habe, aber er hat sicherlich auch darauf hingewiesen, dass die Anzahl der HIV-Infizierten ja auch in denselben Ländern eben dramatisch hoch ist, wo die Tuberkulose so hoch ist. Und diese Koinfektion führt sozusagen zu einer unseligen Allianz dieser beiden Erreger, weil jeweils der eine den Ausprägungsgrad der Erkrankung des anderen verstärkt. Aufgrund einer HIV-Infektion gibt es etwa, schätzt man, 250.000 zusätzlicher Todesfälle, weil das Risiko an der Tuberkulose zu erkranken, wenn man HIV-infiziert ist, etwa 10-fach höher ist, als wenn man diese Immunschwäche nicht hat. Das ist also ein Grund, warum es jetzt mehr Tuberkulosefälle nach wie vor weltweit gibt. Worauf ich heute im Wesentlichen abheben will, ist Folgendes. Dieses sind die beiden wichtigsten Medikamente zur Behandlung der Tuberkulose. Das ist das Isoniazid, was 1952 in die Therapie eingeführt worden ist. Und das ist das Rifampicin, was 1966 in die Therapie eingeführt worden ist. Sie merken schon, so dramatisch neuartige Entwicklungen hat es in letzter Zeit wohl nicht gegeben. Sonst hätte ich die hier vielleicht gezeigt. Diese beiden sind die wichtigsten Medikamente in der Tuberkulosebehandlung. Eine Tuberkulose muss therapiert werden über 2 Monate mit 4 Medikamenten und über weitere 4 Monate mit 2 Medikamenten. Ein sehr, sehr langer Prozess, was auch für die Patienten nicht sehr einfach ist. Wenn diese beiden wichtigsten Medikamente wegfallen, die nämlich über die gesamten 6 Monate gegeben werden, haben wir ein riesengroßes Problem. Dieses Problem nennt sich MDR oder Multidrug Resistance oder multiresistente Tuberkulose. Hier ist es so, jetzt nochmal wieder in diesem Farbschema, dargestellt, dass sich in diesen Bereichen an der Ostgrenze Europas und in Asien zurzeit Erreger ausbreiten und die Überhand nehmen, die eben sozusagen multiresistent ist, nämlich mit diesen beiden Medikamenten nicht mehr behandelbar sind. Im Jahre 2008 schätzte man, dass es bereits etwa 500.000 dieser multiresistenten Tuberkulosefälle weltweit gab. Und überhaupt sind inzwischen etwa 3,6-4% aller Tuberkulosefälle multiresistent. Das heißt, die beiden besten Medikamente fallen weg. Jetzt könnte man ja sagen, 2 Medikamente ist nicht so tragisch. Aber bei der Tuberkulose ist es nicht wie bei Pneumokokken, dass sie 20 Medikamente zur Verfügung haben, sondern sagen wir mal 6 bis 10. Alles andere sind schon Zweitlinientherapeutika, die nur mit erheblichen Problemen und auch Nebenwirkungen assoziiert sind und dann auch oft über 2 Jahre gegeben werden müssen, um den Patienten zu heilen. Damit Sie nicht denken, dass ich irgendwo von ganz fernen Ländern spreche, habe ich Ihnen diese Tabelle mal mitgebracht. Das sind jetzt die Zahlen von Ländern und Gebieten mit der höchsten Multiresistenzrate, die es zurzeit gibt in der Tuberkulose. Und da sehen Sie, dass das nicht nur Länder exotischer Art sind, sondern auch solche, die durchaus zur Europäischen Union gehören. 15% der Neuerkrankung, also der Ersterkrankung an Tuberkulose in Estland, sind bereits multiresistente Tuberkulosen. 12% in Lettland, 9% in Litauen. Das ist das Erbe eines zusammengebrochenen Gesundheitssystems in der Sowjetunion. Wie man im Wesentlichen hier sieht, in Russland sind diese Zahlen noch höher. Dort sind die Zahlen der Neuerkrankung in manchen Gebieten etwa 1/3 der Patienten, die dort aufschlagen, haben bereits eine multiresistente Tuberkulose. Das ist nicht trivial, wie gesagt, weil diese Patienten schwer und sehr langfristig zu behandeln sind. Eine zweite Sache, die uns zurzeit Sorgen macht, kann man nicht sagen, aber die wir einfach beobachten, ist, dass assoziiert mit dem Auftreten multiresistenter Tuberkulose, hier nochmal so farbkodiert gezeigt, ist eben im Wesentlichen im Osten und in Asien, ein bestimmter Erregertyp, den wir über seine Genetik, also über seine DNA-Sequenzen nachweisen können, besonders häufig auftritt. Das ist der sogenannte Beijing-Genotyp, der ursprünglich Beijing eben aus China kommt, hier sehr häufig vorhanden ist, jetzt eben auch sehr häufig in Osteuropa und in Russland auftritt. Und es ist so, dass dieser Genotyp besonders häufig assoziiert ist mit der multiresistenten Tuberkulose. Das heißt, wir haben eine Studie in Aserbaidschan durchgeführt, vom Nationalen Referenzzentrum am Forschungszentrum Borstel aus. Wenn man dort sich anguckt, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen solchen Erreger hat, diesen Beijing-Tuberkulose-Stamm, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass man eine multiresistente und schwer zu behandelnde Tuberkulose hat, und das Risiko ist etwa 20-fach erhöht. Das heißt, hier gibt es eine unheilige Allianz eines bestimmten Erregertyps, der sich jetzt verbreitet, der einmal diese Multiresistenz aufgenommen hat sozusagen oder multiresistent geworden ist und sich inzwischen verbreitet. Dieses tut er nicht nur in Ostasien. Ich habe Ihnen hier mal Daten mitgebracht aus Deutschland, wo wir am Nationalen Referenzzentrum in Borstel die gesamte epidemiologische Lage sozusagen überblicken, weil wir alle angezüchteten Erreger, es handelt sich ja ums Mycobacterium tuberculosis, uns angucken und genotypisieren. Ich erkläre jetzt nicht, was diese Streifchen da alle sind. Aber es ist eine bestimmte Art und Weise nachzuweisen, ob bestimmte Gensequenzen häufiger oder anders verteilt auf dem gesamten Genom des Erregers vorkommen. Sie sehen, da kann man die so untereinander legen und stellt fest, na, diese sind aber sehr, sehr ähnlich im Gegensatz zu diesen hier. Und das sind so rumgelesen immer jeweils ein Isolat. Ja, das sind insgesamt etwa 65 Stämme hier gewesen. Und Sie sehen, dass diese sehr, sehr ähnlich aussehen. Und im Jahr 2005 ist dieser Genotyp, macht er inzwischen nicht nur zwei Drittel, sondern inzwischen sind wir hier über 70% aller Fälle an multiresistenter Tuberkulose in Deutschland aus. Also auch bei uns ist es dieser bestimmte Genotyp, der sich ausweitet und der mit dieser, sagen wir mal, gefährlicheren oder schwer zu behandelnden Form der Tuberkulose assoziiert ist. Leider hört es da natürlich nicht auf, wie bei allen Keimen, von denen Sie auch heute wissen, dass sie resistent gegen klassische Antibiotika geworden sind. Das ist ja bei bestimmten Enterokokken, Staphylokokken und so weiter ganz ähnlich, dass die praktisch gegen fast keine Antibiotika mehr empfindlich sind. Das werden sie natürlich nicht sozusagen von selbst, sondern deswegen, weil sie in einer Umwelt selektioniert werden, wo man falsch therapiert. Dies ist sozusagen die Weiterentwicklung der multiresistenten Tuberkulose in eine Extremely Drug Resistant Tuberculosis, XDR, wo einem, wie hier in Südafrika dargestellt, fast keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als die Patienten dann zu isolieren. In der Tat ist es so, dass etwa 5% bis 6%, schätzt man, der multiresistenten TB-Fälle inzwischen extrem resistente TB-Fälle sind. Das heißt, dass nicht nur diese beiden wichtigen Medikamente nicht mehr funktionieren, sondern auch die gesamte Klasse der Fluoroquinolone, das sind Gerasehemmer, eigentlich ursprünglich wichtige Therapeutika in der Sepsis oder auch in der Harnwegsinfektion, die aber sehr gut bei der Tuberkulose wirken, und intravenös zu verabreichende Aminoglykoside, also solche Zweitlinien-Antibiotika, die man sonst immer noch nimmt, die sind jetzt alle nicht mehr wirksam bei diesen Erregern, die extrem resistent genannt werden. Und auch hier ist einfach nur ein Beispiel. Sie müssen keine Angst haben, nach Estland zu fahren. Aber dort ist bereits ein Viertel der multiresistenten Fälle schon extrem resistent. Und man geht davon aus, dass weltweit etwa 50.000 TB-Fälle extrem resistenter Tuberkulose sind. Das ist auch in Deutschland so, dass wir immer sagen würden, hier gibt es keine große Anzahl. Aber am Forschungszentrum Borstel haben wir eine Lungenklinik. Es war in der letzten Woche das erste Mal, dass wir mehr MDR- und XDR-TB-Patienten hatten als sozusagen in Anführungszeichen normale TB-Patienten. Insgesamt gibt es überall auf der Welt diese Erreger. Und es ist ja ganz klar, diese Patienten müssen sehr häufig länger als 2 Jahre therapiert werden, wenn sie denn dann überhaupt noch geheilt werden können. Und die Behandlungskosten sind deutlich teurer, weil alle Reserveantibiotika verwendet werden, derer man habhaft werden kann. Und die Behandlungskosten sicherlich um das 100-fache etwa höher sind. In Deutschland, will ich sagen, ist die Anzahl nicht dramatisch. Das ist in 2008. In 2009 ist die Anzahl angeblich etwas geringer. Die Zahlen sind noch nicht veröffentlicht vom Robert-Koch-Institut. Wir überblicken in diesem Jahr mit Sicherheit eine Steigerung vor allen Dingen der XDR-Patienten in Deutschland. Wozu es führen kann, wenn man einen XDR-Stamm und gleichzeitig eine HIV-Infektion hat, soll Ihnen dieses Bild zeigen. In Südafrika, in einer bestimmten Provinz KwaZulu-Natal, ist in einem Ort Tugela Ferry 2005 ein Ausbruch eines extrem resistenten Stammes in dieser Gemeinde vorgekommen. Dort sind 53 von 54 mit Tuberkulose diagnostizierten Patienten innerhalb von 4 Wochen nach Diagnosestellung verstorben. Ganz einfach, weil die wurden natürlich antherapiert mit den normalen Medikamenten, aber da keines mehr wirkte und sie natürlich erheblich immungeschwächt waren aufgrund der AIDS-Erkrankung, gab es hier kein Überleben. Das sind Horrorszenarien, das gebe ich zu. Das wird in Deutschland in dieser Form so nicht passieren. Aber es ist wichtig, dass man sich vor Augen führt, was da draußen in der Welt so vor sich geht, epidemiologisch darüber Bescheid weiß, um dann vor Ort reagieren zu können. Deswegen noch einmal, alle 20 Sekunden stirbt ein Mensch an Tuberkulose in der Welt, aber zurzeit haben wir es mit einer Tuberkulose zu tun, die zunehmend eine wird, die man nicht mehr behandeln kann. Ich habe das so gemacht, dass in meinem Vortrag immer so kleine Zusammenfassungen gibt zwischendurch, sodass Sie dann auch mal kurz durchatmen können und wenn der nächste Teil dann zu langweilig wird, Sie immer zwischendurch auch wieder aufwachen und voll neu einsteigen können. Tuberkulose ist also keineswegs ausgerottet, bisher zusammengefasst. Wegen der Koinfektion mit dem HIV-Virus, wegen dieser neuen Genotypen, vor allen Dingen aber wegen dieser neuen Resistenzen, gibt es etwas, was ich jetzt hier für diesen Vortrag mal als neue Tuberkulose bezeichnet habe, eine gefährliche Variante, die äußert sich nicht in anderen Symptomen, die äußert sich aber in der Schwierigkeit der Behandelbarkeit. Und es ist natürlich ganz klar, dass angesichts offener Grenzen wir davon nicht verschont bleiben. Wir sehen das ja jetzt schon, dass im Wesentlichen die Zahlen, die wir sehen an Multiresistenz, doch importierte Fälle sind, die sich jetzt natürlich auch in der deutschen Bevölkerung ausbreiten durch normale Kontakte. Wie wird man nämlich krank? Also der Tuberkuloseerreger ist genau das, was Robert Koch 1882 beschrieben hat. Das ist dieses Stäbchen, 1 bis 10 Mikrometer lang. Hier in der typisch diagnostischen Färbung, die man auch tatsächlich verwendet, wenn man den Auswurf eines Tuberkulosepatienten sich anguckt. Das ist die Ziel-Nielsen-Färbung, da scheinen die so rot auf blauem Hintergrund. Dieser Erreger wächst auf bestimmten Nährmedien und eins der großen Probleme für die Diagnostik der Tuberkulose ist, dass es etwa 3 bis 4 Wochen dauert, bis man solche Kolonien findet. Das heißt, das ist nicht wie bei so einem E. coli, bei der Harnwegsentzündung, wo Sie also innerhalb von einem Tag das Wachstum haben, sondern das dauert lange und das war eins der wesentlichen Probleme lange Zeit in der Diagnostik. Die Übertragung erfolgt über Tröpfcheninfektionen. Man wird von einem Tuberkulosekranken angehustet. Dann kommt der Erreger über die Atemwege in die Lunge. Dort bildet sich eine Immunreaktion, die führt zur Eindämmung dieses Erstimplantats sozusagen von Mycobacterium Tuberculosis in einer Struktur, die man Granulom nennt. Dort sind Fresszellen drin und da sind aktivierte T-Zellen drin. Ich sage gleich ganz kurz noch was dazu. Dieses Granulom kann dann diese Gestalt annehmen, sozusagen ein Wall von bestimmten Entzündungszellen hier außen drumherum. In der Mitte schmilzt das oft käsig ein. Wenn der Pathologe das durchschneidet, dann sieht das so wie bröckeliger Käse aus. Und deswegen nennt man das ein verkäsendes Granulom. Hier sind Entzündungszellen außenrum und außerdem gibt es hier so einen bindegewebigen Wall, der das in irgendeiner Form einkapselt. Und das erinnert vielleicht so, damit man das für sich verstehen kann, ein bisschen an den Schutzwall von Carcassonne. In dieser Form ist es leider ein wesentlich dynamischeres Geschehen, als das hier suggeriert. Aber so kann man sich ein bisschen vorstellen, funktioniert die Immunantwort. Sie schafft es, den Erreger an einen Ort zu halten. Was muss passieren, damit dieses Granulom sich bildet? Wie gesagt, über das Anhusten kommt es zur Implantation in der Lunge und dann gehen die Mykobakterien als erstes in die Fresszellen der Lungenalveolen, der Lungenbläschen. Die heißen Alveolarmakrophagen und die sind grundsätzlich nicht dazu in der Lage, große Abtötungsprozesse zu unterhalten. Die schaffen erstmal eigentlich eine relativ sichere Heimat für die Mykobakterien, die deswegen auch viele Mechanismen entwickelt haben, genau dort hineinzukommen. Mykobakterien gehen gerne in die Zelle, die sie eigentlich abtöten sollte. Dort überleben sie nämlich recht gut, es sei denn, dass ein anderer Prozess in Gang kommt. Das ist ein Prozess, wo das spezifische Immunsystem aktiviert wird, darüber, dass diese infizierte Fresszelle Teile des Erregers präsentiert an eine T-Helferzelle und diese T-Helferzelle dann sich dahingehend differenziert, dass sie Fresszellaktivierende Faktoren, makrophagenaktivierende Faktoren, nämlich vor allen Dingen das Interferon Gamma macht, was dann dazu führt, dass diese Zelle dazu in der Lage ist, zumindest das Wachstum zu begrenzen, zum Teil auch den Erreger abzutöten und weitere Zellen anzulocken, sodass dieses Granulom entsteht. Es gibt nicht nur Helferzellen, sondern auch zytotoxische T-Zellen. Die sind ja vor allen Dingen bei der Virusabwehr besonders bedeutsam. Die spielen auch in der Tuberkulose eine Rolle. Vermutlich weniger, weil sie die Zielzelle direkt lysieren, den Makrophagen, sondern weil sie dort Dinge einschleusen, die dann in den Makrophagen die Mykobakterien abtöten können. Also das ist ein orchestriertes System, was sich vor allen Dingen koordiniert im Granulom zeigt. Diese Carcassonne-artige Eindämmung.
Im D-Radio-Wissen-Hörsaal geht es heute um die Rückkehr der sogenannten weißen Pest, der Tuberkulose. Der Biomediziner Stefan Ehlers spricht über die Verbreitung, die Vorbeugung, den Verlauf und die Behandlung der Krankheit. Der Vortrag wurde am 24. Oktober 2011 aufgezeichnet, und zwar im Deutschen Museum München. Er fand statt im Rahmen der Münchner Wissenschaftstage und wurde organisiert vom Forschungszentrum Borstel und der Leibniz-Gemeinschaft.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Wichtig bei der Krankheitsgeschichte der Tuberkulose ist es, dass nur 5% derjenigen, die sich überhaupt mit dem Erreger infizieren, akut erkranken werden. Das liegt vermutlich daran, dass die Menschheit durch eine lange Evolutionsgeschichte gegangen ist und sich mit diesem Erreger sehr lange auseinandergesetzt hat und sich im Wesentlichen wir uns als Kollektiv mit Genen versorgt haben, die uns recht gut vor der Tuberkulose schützen. Es gibt aber eben doch einige, die entweder noch eine genetische Prädisposition tragen oder die anderweitig immungeschwächt sind, siehe HIV erkrankt sind. Oder, das wird zurzeit sehr viel diskutiert, dass eine besonders hohe Infektionsdosis auf einen ansonsten immungesunden trifft und das dann doch in 5% innerhalb der ersten 2 Jahre nach Infektion zum Ausbruch der Erkrankung kommt. Für die meisten, nämlich die 90%, gibt es eine dauerhafte Pattsituation, wo also der Erreger in diesem Carcassonne-Gebilde ein Leben lang eingedämmt ist und auch nicht wieder hervorkommt, vermutlich aber völlig viabel ist und darin weiter leben kann. Und unser Immunsystem schafft es ihm sozusagen immer wieder einen auf den Deckel zu geben, sodass er nicht reaktivieren kann. In 5% der Fälle kommt es aber zu dieser Reaktivierung. Das ist etwas, was typischerweise im Alter passiert, was unter bestimmten immunsupprimierenden Medikamenten, Hochdosis Cortison oder bestimmte Medikamente, die entzündungshemmend sind, zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis, sogenannte Tumornekrose-Faktor-Alpha-Blocker, dann kann es zu einer Reaktivierung, zu einem Aufbrechen dieses Granuloms kommen und die Krankheit sich erneut manifestieren. Also in den meisten Fällen passiert tatsächlich nichts. Deswegen ist es auch erklärbar, dass immer gesagt wird, ein Drittel der Menschheit ist mit dem Erreger infiziert, aber nur in Anführungszeichen 10 Millionen erkranken ja tatsächlich. 10 Millionen ist nicht wenig, aber das ist im Vergleich zu einem Drittel der Menschheit eben minimal wenig. Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, ist, dass die Tuberkulose eine chronische Entzündungskrankheit, die im Wesentlichen der Lunge, aber eigentlich des gesamten Organismus ist, dass eine typische Krankheitsausprägung eben dieses Granulom ist, wo Fresszellen in der Mitte Mykobakterien beherbergen und aktivierende T-Zellen sozusagen den Randsaum drumherum bilden. Das Granulom schützt einerseits, da ist ja die Makrophagen aktiviert zur Abtötung. Andererseits ist das Granulom natürlich, das Granulom schadet, dass das gesunde Gewebe sozusagen verdrängt und natürlich auch, wenn es zentral einschmilzt und in den Bronchus einbricht, zur Verbreitung des Erregers beitragen kann. Das zweischneidige Schwert der immunologischen Antwort gegen die Tuberkulose ist eines der Hauptprobleme, neuere Impfstoffe zu entwickeln, weil man will natürlich das eine, man möchte gerne die Schutzfunktion verstärken, das Abtöten im Makrophagen, aber die schädliche Funktion des Immunsystems, nämlich dass da was zusammenbricht und einbrechen kann in den Bronchus, das möchte man natürlich gleichzeitig verhindern und das ist nicht so trivial. Ich möchte jetzt noch ein bisschen über im Wesentlichen 2 Themenfelder in der Bekämpfung der Tuberkulose, Diagnostik und Therapie sprechen, nur ganz ein bisschen am Anfang was über die Vakzine sagen. Die vielen von Ihnen bekannte, immer noch gebräuchliche Impfung mit dem Bacillus Calmette-Guérin ist ja etwas, was auch in Deutschland noch bis in die 60er Jahre hinein und in der DDR bis 1990 regelmäßig durchgeführt worden ist. Es handelt sich um einen Impfstoff, der hergestellt worden ist von Albert Camus und Camille Guérin in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts durch die Passage eines Erregers, der eigentlich die Rindertuberkulose verursacht. Denn wo sie dann einmal gesehen haben, nachdem sie ihn 20 Mal auf gallerhaltigen Medien passagiert hatten, dass der anders aussah und Meerschweinchen nicht mehr krank machte. Und das ist dann verwendet worden als abgeschwächter Lebendimpfstoff. Eigentlich ist es zurzeit der weltweit am gebräuchlichsten verwendete Impfstoff. Man muss aber sagen, dass viele Studien gezeigt haben, vor allen Dingen an einem riesengroßen Kollektiv durchgeführte Studie in Südindien, dass gegen, wie gesagt, die erwachsenen Lungentuberkulose dieser Impfstoff nicht sicher schützt. Nur vor Komplikationen im Kindesalter, zum Beispiel die Meningitis, die Hirnhautentzündung, die oft zum Tode führt im Kindesalter. Und deswegen wird dieser Impfstoff weltweit nach wie vor verwendet. Um das mal kurz zu fassen, ein wesentliches Problem ist es ja auch, wenn man sich vor Augen führt, dass man hier einen abgeschwächten Erreger genommen hat, der natürlich eine wunderbare Immunantwort induziert, wenn der eigentliche Erreger, der eigentlich noch viel bösartiger ist, auch keinen kompletten Schutz gegen eine Reinfektion und gegen eine Zweiterkrankung bietet. In Südafrika, seit man Stämme typisieren kann, weiß man, kann man sich immer wieder mit neuen Stämmen von Mycobacterium tuberculosis infizieren. Südafrika ist nachgewiesen worden, dass einige Menschen das 3, 4 bis zu 7 Mal hintereinander erlebt haben. Das heißt, was immer man an Immunschutz aufbaut, reicht offenbar nicht unbedingt, um nicht auch ein zweites Mal mit einem anderen Erreger wieder eine Lungentuberkulose zu bekommen. Und das ist natürlich ein nahezu unüberwindbares Hindernis, mit einem Lebendimpfstoff es trotzdem zu versuchen. Ich meine, da sollte man sehr pragmatisch sein. Es gibt sehr viele Forscher, die dieses zurzeit tun. Aber man muss sich vielleicht auch überlegen, dass man es nicht schaffen kann, die Infektion an sich zu verhindern und dass es heutzutage Strategien geben müsste, über Impfungen im Wesentlichen zu verhindern, dass die Krankheitsausprägung dramatisch ist, dass die sozusagen abgeschwächt ist, dass man nicht so schlimme Entzündungserscheinungen in der Lunge bekommt, nicht diesen Mottenfraß in der Lunge bekommt, weniger Erreger überträgt. Damit wäre auch schon einiges gewonnen. Es muss nicht unbedingt die komplette sterile Immunität sein, die man unter Umständen gegen diesen Erreger tatsächlich nicht erreichen kann. Das mache ich deswegen ganz kurz zum Impfstoff hier. Der Lebendimpfstoff wirkt zurzeit nicht sicher bei der Verhütung der Lungentuberkulose. Und es gibt zurzeit eine Reihe von Untersuchungen weltweit, wo auch neue Stoffe, die sozusagen ein BCG-Plus sind, wo also bestimmte Gene eingebaut worden sind, die dafür sorgen sollen, dass eine bessere Immunantwort induziert wird, auch tatsächlich getestet werden. Ich möchte ein bisschen was zur Diagnostik der Tuberkulose sagen, weil da hat sich eigentlich in den letzten Jahren wirklich eine Revolution in sehr positiver Art und Weise gezeigt. Es gibt verschiedene Methoden, die Tuberkulose zu diagnostizieren. Das Röntgenbild ist sicherlich das Wichtigste. Ganz wichtig ist natürlich erstmal die klinische Untersuchung des Arztes. Es gibt dann das Mikroskopieren des Sputums, was entsprechend gefärbt worden ist, und die ganzen molekularbiologischen Methoden. Hier ist mal ein typischer Tag am Nationalen Referenzzentrum für Mykobakterien in Borstel gezeigt, wo das sind alles beimpfte Kulturen. Hier sind neue nach Aufarbeitung des Auswurfs oder der Lungenspülflüssigkeit von Patienten beimpfte Kulturen. Was macht man also? Man macht ein Präparat von diesem Sputum und wenn man dann diese säurefesten Stäbchen, heißt das, weil es eine bestimmte Prozedur ist, die mit einer Säureentfärbung arbeitet, sieht, dann ist das schon relativ sicher, dass man es hier mit einer offenen Tuberkulose zu tun hat. Das kann man sehr schnell tun. Leider sind in unserem Patientenkollektiv höchstens 30% der Patienten hierfür überhaupt positiv. Da muss man schon eine schwere offene Lungentuberkulose haben. Meistens muss man lange warten, wenn man Kulturen auf Nährmedien macht. Es geht deutlich schneller, wenn man es in Flüssigmedien macht, indem man einen Zusatz dazu tut, sodass, wenn dort Bakterien drin wachsen, dann setzen die ein Substrat rum, sodass, wenn man das mit UV-Licht von unten bestrahlt, dann leuchtet es hier so. Das sind dann also positive Kulturen, in denen Mycobacterium tuberculosis wächst. Das dauert 7 bis 14 Tage. Das kann man heutzutage auch in solchen Geräten durchführen lassen, sodass man große Mengen untersuchen kann. Und es geht doch also wirklich deutlich schneller. Und vor allen Dingen können auch die Resistenztestungen gegen die verschiedenen Medikamente in solchen Geräten sehr standardisiert durchgeführt werden. Da wir gesagt haben, dass das Hauptproblem im Moment das frühe Erkennen der Multiresistenz ist, also der Resistenz gegen Isoniazid und Rifampicin, um gleich den Patienten richtig zu behandeln, zeige ich hier Ihnen einmal so sogenannte Streifentests oder Hein-Tests, wo man dadurch, dass man weiß, dass der Mechanismus der Resistenz auf der Mutation bestimmter Gene beruht, nämlich in diesem Fall auf dem RPOB-Gen für die Rifampicin-Resistenz oder auf dem Katalase-G-Gen für die Isoniazid-Resistenz, kann man nachweisen, ob der Erreger diese Mutation trägt oder nicht und kann dann aus angezüchtetem Material mittels Sondenhybridisierung gucken, was für ein Bandenmuster ergibt sich denn da, ist der Erreger jetzt gegen eins von beiden Medikamenten resistent oder nicht. Das ist ja schon mal toll, das kann man aber erst machen, wenn man sozusagen den Erreger angezüchtet hat. Das heißt, man hat einen Patienten vor sich, schickt das Material zum Diagnostiker. Viele von diesen diagnostischen Methoden werden tatsächlich nur in spezialisierten Laboratorien, wie zum Beispiel dem Nationalen Referenzzentrum bei uns in Borstel, durchgeführt. Und dann nach der Primäranzucht, zum Beispiel in der Flüssigkultur, nach 7 bis 14 Tagen kann man das dann machen. Das dauert aber natürlich. Und die Revolution ist durch dieses Gerät, was extrem ähnlich wie eine Nespresso-Maschine aussieht, zustande gekommen. Es ist nämlich so, dass hier tatsächlich jetzt das Sputum sozusagen verrührt wird mit einem Extraktionsmedium und dann eine Polymerase-Kettenreaktion an dieser Stelle in dieser kleinen Kapsel, es sind wirklich kleine Kapseln, stattfindet. Es gibt also eine Extraktion des genetischen Materials des Mycobacterium tuberculosis und es wird dann nachgewiesen, ob die Sequenzen, die für Resistenz kodieren, hier drin vorhanden sind. Und 2 Stunden später sagt dieses Gerät grün, ja, es ist Mycobacterium tuberculosis drin, aber nichts, keine Resistenz erkannt, oder rot, ja, eine Resistenz erkannt. Dieses Gerät macht es für Rifampicin, weil praktisch alle Rifampicin-resistenten Stämme auch multiresistent sind. Dieses ist in der Tat eine Revolution, weil das innerhalb von 2 Stunden funktioniert, nach Auswurf, sozusagen Aufnahme. Das ist ein Gerät, was auch vor Ort, dort wo häufig multiresistente Tuberkulose vorkommt, eingesetzt werden kann. Das Forschungszentrum Borstel hat dieses mit validiert. Und eins der großen Bemühungen von vielen Organisationen, die WHO nahe arbeiten, auch der Bill und Melinda Gates Foundation, ist es jetzt in bestimmten Zentren in der Welt auszuprobieren, ob dieses einen merkbaren Fortschritt bringt. Weil Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie eine Tuberkulose nicht korrekt behandeln und wenn es dann noch eine multiresistente Tuberkulose ist und der Patient über eine Zeit lang weiter rumläuft und hustet und andere ansteckt mit einer multiresistenten Tuberkulose, natürlich viel Schaden entstehen kann. Und dadurch, dass Sie den Zeitraum verkürzen, indem Sie gewiss sagen können, so, der muss ganz anders therapiert werden, ist ein enormer Fortschritt denkbar. Wenn ich diesen Part noch mal kurz zusammenfassen darf, muss man schon sagen, dass diagnostisch in der Tat sich einiges getan hat in der Welt und auf dem Weltmarkt. Inzwischen kann der Erreger und seine Antibiotikaempfindlichkeit innerhalb von 2 Stunden im Primärmaterial nachgewiesen werden. Es ist nach wie vor nicht ganz einfach, eine Tuberkulose zu diagnostizieren, wenn nur ganz wenig lebende Erreger im Sputum, im Auswurf vorhanden sind. Hier gibt es eine Reihe von anderen diagnostischen Tests, die eher auf der Immunreaktion des Wirtes beruhen und die sehr gezielt eingesetzt werden können, sicherlich aber nicht sind für die Diagnostik in Drittweltländern, aber bei uns, zum Beispiel am Forschungszentrum Borstel, eben routinemäßig durchführbar sind. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein bisschen was über Möglichkeiten, neue Therapeutika zumindest durch ein Nadelöhr bei der Entwicklung zu bringen, mit Ihnen besprechen. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Standardtherapie der Tuberkulose 2 Monate 4 Medikamente sind, Isoniazid und Rifampicin als die wichtigsten und Ethambutol und Pyrazinamid als ebenso wichtige Erstlinienantibiotika. Wie Sie an diesen Zahlen erkennen, gibt es in der Tat nicht besonders viele, eigentlich praktisch keine zurzeit in die Klinik transferierte Neuentwicklung in der Tuberkulose-Therapie. Das, was man sich also wünscht, so ein Medikamentenschrank, der voll ist, oder immer die beschworene Pipeline mit neuen Medikamenten, damit ist es nicht so. Tatsächlich sind seit 1966 nur 2, in Anführungszeichen, neue Medikamente überhaupt eingeführt worden in die Tuberkulose-Behandlung. Einerseits ist das Linezolid. Dieses ein Antibiotikum, was eigentlich aus ganz anderen Gründen entwickelt worden war. was als Ersatztherapie für die Tuberkulose immer in Kombination mit anderen Antibiotika natürlich geeignet ist, aber erhebliche Nebenwirkungen macht und eigentlich nicht einfach mal so eingesetzt werden sollte. Und jetzt wird sich demnächst, ich denke, es gibt zurzeit die Phase-3-Studien in der Klinik, das Moxifloxacin möglicherweise auch als Erstlinienantibiotikum etablieren, weil es in Kombinationstherapien eine ähnliche Wirksamkeit wie Isoniazid gezeigt hat. Das ist überhaupt das erste Mal, dass vielleicht 2012 ein neues Routinemedikament in die Tuberkulose-Therapie eingeführt wird. Es gibt 3 weitere Medikamente in Phase 1 und 3 in Phase 2, wo also sozusagen erstmal nach Nebenwirkungen und Dosierung und so weiter geguckt wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten von kleinen und großen Pharmafirmen, die sozusagen in der Pipeline sind und wo man sich jetzt überlegt, wie können wir die denn schneller in die klinische Anwendung bringen. Und natürlich ist es so, dass wenn man einen Erreger mal getestet hat, sozusagen ein Reagenzglas in der Flüssigkultur, dann weiß man eins ganz gut, aber das reicht nicht genug und es wäre sicherlich gut, ein Tiermodell zu haben. Aber in vielerlei Hinsicht sind Mäuse auch infektionsimmunologisch nun wirklich ganz anders aufgebaut als Menschen. Wir haben uns bemüht, trotzdem ein Kleintiermodell in der Maus zu etablieren, was sehr menschenähnlich ist. Und ich wollte Ihnen hier an diesem Beispiel einfach nur mal zeigen, dass das schon recht aufwendige Versuche sind. Wenn man in so einer Hochsicherheitsanlage, wo wir auch mit gentechnisch veränderten Mycobacterium Tuberculosis arbeiten, dies sind infizierte Mäuse, denen es 300 Tage wirklich sehr, sehr gut geht mit dieser Infektion. An Mäusen erkennen sie nicht wirklich eine dramatische Erkrankung. Trotzdem sind sie gut nutzbar als ein Tiermodell. Aber wir, wenn wir diesen Deckel da aufmachen, müssen uns entsprechend schützen. Wir infizieren diese Mäuse so, dass wir hier ein Aerosolgerät haben, wo wir die Mäuse reinsetzen. Und diese Dame hat vor allen Dingen diesen HEPA-Filter auf. Das ist ein Hochleistungsschwebstofffilter, der die Luft noch einmal filtert, bevor sie sie einatmet. Weil wenn man dieses Gerät aufmacht, dort kommen ja unsere Mykobakterien rein und werden vernebelt sozusagen. Das könnte ja auch mal defekt sein. Und der Dekontaminationszyklus, wo also alles abgesaugt und abgetötet wird, nicht funktionieren, würde sich also automatisch auch sehr dramatisch infizieren. Deswegen gibt es hier bestimmte Sicherheitsvorrichtungen. Also die Maus kommt dort rein, sitzt dort 20 Minuten drin, atmet 20 Minuten lang Erreger ein und wird dadurch infiziert. Und wir können das sehr genau dosieren, sodass genau 100 Erreger in der Lunge ankommen. Wir haben eine Spezialmaus sozusagen kreiert, über deren Details ich jetzt nicht sprechen möchte, die genau wie die Wildtypmaus solche Knötchen, nämlich diese Granulome, entwickelt. Tuberculum ist ja sozusagen der Höcker, das Höckerchen, das Knötchen, daher kommt überhaupt der Name der Knötchenkrankheit. Bei Menschen, hatte ich aber schon gesagt, schmilzt dieses zentral ein und unsere menschähnliche Maus tut dieses jetzt in der Tat auch. Die kriegt dann auch diesen Wall mit dem Bindegewebe drumherum und dann so einen Anschluss in den Bronchus, wo das dann, Mäuse husten nicht, deswegen wird es da auch nicht ausgehustet, aber die Keimzahl steigt dramatisch an und die Maus verstirbt dann an der Tuberkulose. Das heißt, hier kann man jetzt tatsächlich sozusagen in einem Mausmodell auch einmal testen, wie es in einer menschähnlichen Erkrankung unter der Behandlung mit Antibiotika zu verhindern gilt, dass diese Maus stirbt. Wir möchten natürlich nicht ständig Mäuse infizieren und dann töten und uns angucken, wie groß die Keimzahl da ist. Deswegen haben wir im Rahmen des Exzellenzclusters Entzündungsforschung im Norden uns ein sehr, sehr teures Gerät angeschafft und haben in Kooperation mit einem anderen Direktor des Forschungszentrums Borstel Bakterien hergestellt auf gentechnische Art und Weise, die leuchten können. Die, wenn sie ein Substrat sehen, grün leuchten. Und man kann dann ansehen, wenn viele Erreger in der Lunge sind, dann leuchtet es natürlich besonders viel. Und wenn wenig Erreger in der Lunge sind, dann leuchtet es eher wenig. Und ich habe jetzt in diesem Fall zur Nutzung dieses Prinzips mit leuchtenden Erregern schnell verschiedene Dosierungen von neuen Antibiotika testen zu können, um sozusagen die Schiene weiterentwickeln zu können, mehr Antibiotika schneller in die klinische Anwendung zu bekommen, auch einen Preis bekommen. Wir sind jetzt ein bisschen weiter, indem wir die Mäuse nicht mehr nur noch nicht narkotisieren müssen, um uns anzugucken, ob der Erreger nach wie vor in ihnen leuchtet und wächst, wenn wir ihn therapieren, sondern es ist inzwischen auch so, über ein bestimmtes Gerät ist dieses machbar. Dieses sind leider noch keine leuchtenden Mykobakterien, muss ich Ihnen sagen, sondern was hier leuchtet, ist was ganz anderes, weil Sie sehen, dass es sowohl im Darm dieser Maus als auch in den beiden Lungenflügeln der Maus sehr stark leuchtet. Aber was Sie sehen können, ist, dass man die Maus weiter rumlaufen lassen kann. Ja, es leuchtet und unser System wäre ja, wir behandeln sie mit neuen Antibiotika in verschiedenen Dosierungen und wenn es weniger leuchtet, funktioniert es und wenn es nicht weniger leuchtet, funktioniert es nicht. Man kann also dieselbe Maus über einen längeren Zeitraum hinweg angucken, ohne sie zu töten oder sonst in irgendeiner Weise näher zu beeinträchtigen. Ich glaube, mit solchen Vorkehrungen sind auch Tierversuche notwendig und sinnvoll, um die Medikamentenentwicklung bei einer solchen Erkrankung, die eben zurzeit tatsächlich um sich greift, die praktisch nicht mehr behandelbar ist, zu verbessern. Man kann das natürlich auch im Menschen machen, nicht mit leuchtenden Bakterien, denen wird man ja keine gentechnisch veränderten Bakterien geben, aber man kann inzwischen über Positronenemissionstomographien Entzündungsareale in der Lunge im Menschen zeigen. Dies ist hier bei einem koreanischen Patienten. Das Bild hat mir Clifton Berry aus den USA überlassen. Oben in der Lunge sieht man sehr viele Areale, die hier einen hohen Sauerstoffverbrauch zeigen, sehr hohen Glukoseverbrauch vor allen Dingen zeigen. Das heißt, hier ist also viel Entzündung im Gange und 2 Monate nach Therapie sieht man, dass das deutlich zurückgegangen ist. Man kann sich also heute sozusagen real-time im Menschen angucken, wie die Entzündung schwindet und weiß dann, dieses Antibiotikum funktioniert oder es funktioniert nicht. Dieses war einfach ein Patient, der auch praktisch nicht mehr behandelbar war und eine neue Wirkstoffkombination bekommen hat und man konnte dann sehen, ja, sie wirkt oder sie wirkt nicht. Das sieht man im Röntgenbild häufig nicht so schnell wie mit einer solchen Technik. Wenn ich diesen letzten Teil jetzt zusammenfasse, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir unbedingt neue Antibiotika brauchen. Es sind inzwischen auch einige in der Pipeline, weil sich hier auch ein Umdenken der Pharmaindustrie in den letzten 10 Jahren ergeben hat, die vor allen Dingen auch gegen die multi- und extremresistenten Tuberkulose dringend erforderlich sind. Die Tiermodelle, glaube ich, können dann hilfreich sein, wenn sie wirklich die Erkrankungen im Menschen auch widerspiegeln. Man muss genau wissen, in welchem Tier sich was eigentlich abspielt, um dort Medikamente zu testen. Wenn die Pathologie nicht ähnlich ist, macht das keinen Sinn. Und wie gesagt, ich glaube, vor allen Dingen moderne bildgebende Verfahren sind inzwischen dabei, den Behandlungsfortschritt sehr, sehr schnell zu dokumentieren und zu sichern. Und das hilft uns erheblich weiter. Dann zum Schluss möchte ich was über eine Initiative sagen, die zurzeit, wir sind ja jetzt hier bei den Deutschen Wissenschaftsjahr, auch eine Initiative des Bundesministeriums, das weiß ich jetzt gar nicht, Bildung und Forschung oder Gesundheit, ist mir gerade entfallen, jedenfalls von dem Bundesministerium. Das BMBF hat auch eine neue Fördermaßnahme auf die Welt gebracht im letzten Jahr. Das sind die deutschen Gesundheitszentren, die eben das, was ich gesagt habe, translationale Forschung von der Grundlagenforschung in die Klinik besonders fördern sollen, um die Diagnostik und Therapie von Volkskrankheiten im Infektionsforschungsbereich, Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, damit auch in der Tuberkuloseforschung zu fördern. Das Forschungszentrum Borstel möchte dabei mit anderen Partnern, zum Beispiel den Münchnern hier im Tropeninstitut, ein nationales Tuberkulosezentrum aufbauen, was einerseits TB-Patienten, vor allen Dingen multiresistente und extremresistente, erfasst, vor allen Dingen auch solche, die in Osteuropa und in den angrenzenden Staaten vorhanden sind, um genau das zu tun, nämlich herauszufinden, sozusagen, gibt es eigentlich neue Stämme, die auf uns zukommen? Stimmt das und kommen die immer näher? Und im Sinne von so einem GPS-Frühwarnsystem, diese Wanderung der Stämme auf uns zu auch sichtbar zu machen, gibt es andere Antibiotikaresistenzen, die da auf uns zukommen? Und was bedeutet das, sodass wir frühzeitig unsere Erstlinientherapie umstellen? Und dass wir neue Marker nicht nur über so etwas Kompliziertes wie so eine PET-Emissionen-Tomographie, sondern möglichst mit einfacheren Biomarkern in der Hand haben, um zu sagen, ja, diese Behandlung ist erfolgreich oder ist nicht erfolgreich. Was wir ganz wichtig finden, ist neben diesen Dingen, dass es dafür natürlich Studien für die neuen Medikamente in verschiedenen Patientenkollektiven geben muss, die wir europaweit organisieren. Ich glaube, das Wichtigste wird hinterher sein, dass wir dieses Beratungszentrum mit so einem 24-Stunden-Telefon sozusagen installieren, wo Ärzte, die nicht mehr sehr häufig die Tuberkulose sehen und mit dieser Art der Behandlung der Tuberkulose bei multiresistenten Fällen sicherlich überfordert werden, sollte ohnehin nur ein Pneumologe machen. Aber selbst die haben sicherlich es nicht immer leicht, diese Patienten dann richtig zu therapieren. Dass es hier Qualitätszirkel gibt, die einfach sicherstellen, dass aus einer multiresistenten Tuberkulose in Deutschland keine extremresistente wird und sich dann auch noch weiter verbreitet, wie es leider gerade mit einem Fall bei uns nachzuvollziehen ist, wo wir einen dieser Patienten in Borstel haben. wo inzwischen Kinder und Frau und so weiter eben auch angesteckt sind. Das gilt es absolut in Deutschland zu verhindern. Recht schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Vortrag »Die neue Tuberkulose – Wiederkehr der Weißen Pest« von Stefan Ehlers. Gehalten hat er diesen Vortrag am 24. Oktober 2011 im Deutschen Museum München, und zwar im Rahmen der Münchner Wissenschaftstage. Eingeladen zu dem Vortrag hatten das Forschungszentrum Borstel, an dem Ehlers den Bereich mikrobielle Entzündungsforschung leitet, und die Leibniz-Gemeinschaft, genauer gesagt deren Wissenschaftsjahrprojekt Gesundheit – Mehr Wissen im Museum.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.